Da sind wir wieder. Pause wegen Reise. Es war ein super Trip durch den Süden der USA rund um das Thema Musik. Ich kam zurück mit reichlich Material und noch mehr CDs, ein wenig sortieren, ein bisschen basteln und jetzt ist es soweit. Alle, die gerne mehr über die unterschiedliche Musik des amerikanischen Südens erfahren möchten, bekommen in den nächsten Wochen hier die volle Ladung. Das ist der erste Teil von vielen über meinen Music Road Trip von rund 3000 Kilometern Länge, 2 Wochen Dauer und der selbstgesetzten Aufgabe, Landleute und ihre Musik vorzustellen. Gospel, Jazz, Blues, Rock'n'Roll, Soul, Rockabilly, Country und noch einiges mehr. Es gibt viel zu erzählen und zu hören, also packen wir es an. Deutsches Reiseradio und Podcast Nummer 106 mit Rüdiger Edelmann. Natürlich gibt es auch ganz praktische Reisetipps, damit alle, die sich auf meine musikalischen Spuren begeben wollen, auch gut über die Strecke kommen.
Wie kommt man hin?
Als Zielflughäfen kommen New Orleans und Memphis in Frage. Memphis erreicht man nur über Zwischenlandungen. Das geht mit American Airlines über Dallas, Charlotte oder Philadelphia. Delta KLM bietet 2 Verbindungen über Detroit und Atlanta. Lufthansa, Air Canada und United haben interessante Strecken über Toronto, Chicago oder auch Houston. Nach New Orleans gibt es einen Non-Stop-Flug von Frankfurt mit Condor. 11 Stunden Flugzeit, geflogen wird aber nur von Mai bis Ende September. Umsteigeverbindungen mit Liniengesellschaften sind im Angebot über Charlotte, Philadelphia, Atlanta, Washington, Chicago, Houston und Dallas.
Wie kommt man rum?
In einer Stadt wie New Orleans ist das Auto eher lästig und teuer. Man kommt sehr gut zu Fuß oder mit der Straßenbahn überall hin. Wer mehr wissen will, dranbleiben, denn wir fahren natürlich auch Streetcar. Taxi und Uber stehen ebenfalls zur Verfügung.
Wo unterkommen?
New Orleans bietet eine große Unterkunftspalette von Pension bis zum 5-Sterne-Hotel. Party People können mitten im Unterhaltungszentrum in der Bourbon Street wohnen. Das ist allerdings meist teuer und oft sehr laut. Am Rande des French Quarters gibt es entlang der Canal Street reichlich Hotelkapazitäten und auch von dort ist man in längstens 15 Minuten zu Fuß mitten im Leben. Apropos Leben, das muss man gesehen und gehört haben. In der Bourbon Street steppt der Bär, tobt das Leben, ist es laut. Man kann sich einen ganzen Abend von Kneipe zu Kneipe trinken, seinen Drink auch über die Straße tragen, was überall sonst in den Staaten eine Todsünde ist. Durch Lautsprecher und Live-Musik dröhnt der Sound auf die Straße. Und dort drängen sich Menschen fröhlich, sehr fröhlich, fröhlich und betrunken. Und wenn der krönende Höhepunkt erreicht ist, kippt auch mancher schon mal um. Man bedenke, im Sommer ist es heiß in New Orleans und feucht. In Kombi mit reichlich Alkohol bekommt das nicht jedem. Auch wenn viele Einheimische, die mit Jazz zu tun haben, die Nase rümpfen, Bourbon Street mitten im French Quarter bleibt der Hauptanziehungspunkt der jährlich knapp 18 Millionen Touristen. John McCusker, mit dem ich eine Intensivtour in Sachen Jazzgeschichte gemacht habe, sagt:
Playing Bourbon Street today. If you can't get a gig anywhere else, you can always go play on Bourbon Street.
Ganz schön böse formuliert, wenn du nirgendwo sonst einen Job findest, kannst du immer noch auf Bourbon Street spielen. Alle, die gern traditionellen Jazz hören, können aber auch dort fündig werden. Selbst wenn der Fachmann nicht viel davon hält, für Happy Music und ein Bier reicht's dann meistens doch. Klassische Orte dafür sind das Maison Bourbon und mittendrin auch noch die Kneipe im Musical Legends Park. Da kann man am Wochenende sogar zum Jazz-Sound frühstücken. Gleich um die Ecke in der St. Peter Street befindet sich mit der Preservation Hall gewissermaßen das kleine gallische Dorf der Jazzfreunde abseits des ganz großen Trubels. Seit 1961 kümmert man sich hier um Traditional Jazz, hat auch eine Hausband und diese lädt regelmäßig musikalische Gäste ein. Konzerte gibt es täglich um 17, 18, 20, 21 und 22 Uhr. Jeweils eine knappe Stunde, aber länger hält man es im Sommer in dem engen Raum ohne Klimatisierung auch gar nicht aus. Belohnt wird man von handwerklich sauberem traditionellen Jazz zum Mitswingen und Mitklatschen. Und dann wäre dann noch eine Adresse, Mitte Bourbon Street. In der ehemaligen Bar des Royal Sonesta Hotels findet sich das Jazz Playhouse. Hier gibt es jeden Abend Live-Musik im gediegenen Rahmen eines 4-Sterne-Hotels. Der Eintritt ist frei, allerdings wird auf einen Mindestumsatz von der Bar geachtet. Wer das Playhouse betritt, merkt den Wandel der Atmosphäre. Hier ist alles etwas schicker und trotzdem entspannt. Als ich das Managerin Lauren Ward sage, freut sie sich.
The Royal Sonesta has always been a hub kind of for French Quarter nightlife and
Das Royal Sonesta liegt inmitten der Bourbon Street. Wir waren immer stolz auf die Jazz-Tradition der Straße. Eigentlich war das die Lobbybar des Hotels, die sich im Lauf der Jahre zu einem Treffpunkt der Szene entwickelt hat. Bourbon hat sich leider von diesem Jazz-Feeling entfernt. Deshalb sind wir besonders stolz darauf, genau das zurückzubringen. Wir arbeiten fast nur mit heimischen Musikern zusammen. Da gibt es junge Talente, genauso wie Größen, die schon seit 20 Jahren in der hiesigen Jazz-Szene bekannt sind.
Der Unterschied zur Preservation Hall liegt sicher in der Programmgestaltung, denn der Jazz hat sich weiterentwickelt. Weniger Tradition als Innovation ist gefragt bei denjenigen, die hier auftreten. Am Abend meines Besuchs war es mit Brassaholic, eine Truppe, die ordentlich Dampf macht, sich den Wurzeln aber trotzdem verpflichtet fühlt.
Sie spielen jeden Donnerstag um 8:30 und wir sind sehr stolz darauf. Sie haben ihren ganz eigenen Stil, einen, den es nicht so oft gibt. Du wirst es hören. Sie greifen aktuelle Sachen auf und transformieren das. Titel von Nirvana zum Beispiel, High Energy könnte man sagen. Da wirst du gerne zuhören.
It's very interesting and it's very high energy. I mean, they will definitely captivate you and hold your attention.
Stimmt und hält mich munter, denn es ist der erste Abend in New Orleans und die Zeitverschiebung hat mich noch im Griff. Nicht aber mit Brassaholic. Nun soll mal nicht der Eindruck entstehen, die Jazzszene von New Orleans beschränke sich auf eine große Geschichte. Die Stadt lebt ihre Musik, keine Frage. Zurück in mein Hotel. Ich mache auf dem Weg einen Abstecher über die parallel verlaufende Royal Street. Hier begegnet einem so manches Straßentalent. Die großen Jazz-Stars sind nach wie vor in der Stadt. Am Sängertheater auf der Canal Street sehe ich die Leuchtschrift. Übermorgen wird hier die kanadische Jazz-Pianistin und Sängerin Diana Krall ein Konzert geben. Der Jazz lebt in New Orleans. Live, sehr lebendig und an vielen Orten. Nächsten Morgen erstmal Kaffee und dann der Gang durch die Bourbon Street in Richtung French Market. Aufräumungsarbeiten, Müll wird weggeschafft, die vielen Lokale kriegen ihren Getränkenachschub. In der einen oder anderen Ecke liegen Obdachlose und schlafen. Das ist die Bourbon morgens um 8:30. Ich bin auf dem Weg zum French Market, fast am Mississippi-Ufer. Dort soll es im Café du Monde die besten Beignets der Stadt geben. könnte stimmen, denn die Schlange ist lang. Aber was im Himmelswillen sind Beignets? Also ganz grob Fettgebackenes. Der Deutsche sagt je nach Region Krapfen, Kreppel, Berliner oder auch Pfannkuchen dazu. Trifft's nicht ganz, denn für die Beignets werden Joghurt, Wasser, Vanillezucker mit verquirltem Ei schnell gerührt und nach und nach mit einer Mehlmischung verbunden. Dann wird ausgebacken, mit Puderzucker überstreut und fertig ist das Frühstück. Fest steht jedenfalls eins, wer in New Orleans nicht zunimmt, hatte keinen Spaß. So einer der Besitzer des Top-Lokals Brennan's im French Quarter. Das trifft hauptsächlich auf das dort angebotene Brunch zu und natürlich auf die weiteren Verlockungen der Speisekarte. Spezialitäten gibt's nachzulesen auf unserer Homepage www.deutschesreiseradio.com. Hinter dem Café du Monde liegt die North Peter Street. Und hier mit direktem Blick auf den Fluss ist das Jazzradio der Stadt beheimatet.
Hi, this is Ellis Marcellus and you're listening to WWOZ 90.7 FM New Orleans.
WWOC ist der Jazzsender in der Stadt. Und gerade wer morgens aufsteht, sollte sich damit schon im Hotel auf einen Jazzy Tag einstellen. Gerade am Vormittag widmet sich das Programm dem traditionellen Jazz aus der Stadt.
And up next, this is the sound of Kid Ory and Get Out of Here.
WWOC gibt schon ziemlich lange und als ich vor 16 Jahren mal in der Stadt war, habe ich einen spontanen Besuch gemacht. Dementsprechend werde ich freudig begrüßt von Stationsmanagerin Beth Utterbeck.
Welcome back. We're thrilled to have you.
Schön, dass du wieder reinschaust. Als du das letzte Mal hier warst, haben wir noch an unserem Ursprungsort im Treehouse im Louis Armstrong Park gesendet. Inzwischen sind wir umgezogen, an den Fluss, in die Nähe des French Market. Die Streetcars fahren am Fenster vorbei und die Dampfschiffe auf dem Mississippi kann man sehen. Mehr New Orleans geht eigentlich nicht. Ansonsten sind wir die Alten geblieben. Wir sind immer noch die Radiostation, die sich um den Jazz kümmert. Ja, das Spektrum wurde um modernen Jazz und Blues erweitert. Aber unsere rund 100.000 Zuhörer halten uns die Treue auf UKW 90,7. Darunter viele aus aller Welt, von Japan über Südkorea bis nach Deutschland, die unserem Livestream lauschen.
Japan, South Korea, who listen to us on WWOZ.org.
Die Erweiterung des musikalischen Spektrums erscheint mir neu. Gerät da der gute alte New Orleans Jazz nicht ins Hintertreffen?
Every day,
jeden Tag gibt es historischen Jazz. Selbstverständlich kümmern wir uns um die traditionelle Musik. Aber jetzt gibt es auch Shows, die sich dem zeitgenössischen Jazz widmen, wie Musik vom French Market. Dann gibt es Blues und eine Show mit Namen From the Kitchen Sink, also aus der Küchenspüle. Sie widmet sich allen lokalen Musikströmungen in der Stadt. Die Vielfalt ist eine unserer Stärken und die Tatsache, dass wir nach wie vor auf Spendenbasis arbeiten und alle unsere Moderatoren unbezahlte Freiwillige sind. Jeder kommt mit seiner Musik, egal ob auf Vinyl, CD oder vom Computer. Daher rührt unsere große Vielfalt im Rahmen der unterschiedlichen Genres, die wir abbilden.
Yeah, you're right. From the great New Orleans funk surge of the 90s, WWOZ-FM New Orleans listener-supported radio.
The WWOZ Livewire music calendar for Friday. Tonight, these are the performances that start at 7. The Ralph Gibson Trio at Casa Borrega. Michael Watson Band at the Jazz Playhouse. Piano Bob at Le Bonchon Roulet. Erica Falls at the Little Gem Saloon. Damn Hippies at the Neutral Ground. And Aphrodisiacs Jazz at the Starlight.
Für den Besucher der Stadt bietet die Radiostation kurz vor der vollen Stunde auch einen ganz speziellen Service. Livewire ist unser sehr umfänglicher Veranstaltungsservice, sagt Moderatorin Maryse Dejean.
There is. We have something called the Livewire.
Wir nennen das Livewire. Es ist der Überblick über die unterschiedlichsten Shows in der Stadt. Natürlich nicht alles, das würde zu lang dauern. Aber die bekanntesten Lokale in New Orleans sind drin und du bekommst einen Überblick, wer am Abend in der Stadt an welcher Stelle auftritt.
If you listen to the Livewire, you'll be able to have an idea of who is playing around town.
Und selbst die Kondo unterstützt WWOC. Man weiß offensichtlich, dass man das dem guten Ruf in New Orleans schuldig ist.
Programming at WWOZ is made possible by Condor Airlines, offering non-stop flights from Louis Armstrong New Orleans International Airport to Frankfurt, Germany, with connections to more than 120 European destinations. Reservations at condor.com.
Es ist eine ganz besondere Radiostation in einer ganz besonderen Stadt. Die Vielfalt, die New Orleans bietet, hat mit der Geschichte zu tun und die werden wir uns jetzt zumindest im Schnellverfahren reinziehen. Gästen seien die Führungen sowohl durchs French Quarter als auch durch den Garden District empfohlen. Denn auch das feine, vornehme Viertel von NOLA muss man gesehen haben, um zu kapieren, warum New Orleans so ist, wie es ist. Um dorthin zu kommen, benutzt man am besten die Straßenbahn. Gleich hinter dem WWOC-Gebäude steige ich in die Riverfront-Strecke der Streetcars ein. Und das Streetcar fährt. Das sind richtig alte historische Straßenbahnen. Jetzt zunächst mal vom French Market bis zur Canal Street. Da muss ich nochmal umsteigen, um dann in den Garden District zu kommen. Die Strecke am Fluss entlang ist ziemlich neu. Aber die alten Wagen fahren natürlich auch hier. Tipp für all diejenigen, die den ganzen Tag unterwegs sein wollen. Es gibt den sogenannten Jazzy Pass. Ein Tagespass, der kostet $3. Wichtig dabei ist, es gibt in den Straßenbahnen nur Automaten, das heißt man braucht Kleingeld, entweder 3-Dollar-Scheine oder wenn man nur eine Einzelfahrt haben will, dann ist es 1,25 Dollar, die man aber dann wirklich exakt haben muss, damit sie in den Automaten passen. Eiskaltes Wasser, 1 Dollar, man kann sich auf diese Art und Weise wirklich günstig eindecken und Wasser dabei zu haben, zumindest in der Hitze des Sommers, ist absolut empfehlenswert, weil die Dehydrierung, die schreitet hier massiv voran, also wenn man 2 Stunden unterwegs ist in der Sonne und hat nichts getrunken, dann ist man schon halb verdurstet. Und weiter geht's mit dem Streetcar in Richtung Canal Street. Die Straßenbahnen in Richtung Garden District sind noch ein bisschen älter und unklimatisiert. Wenn's dann, wie mir geschehen, auch noch voll ist, steht man da und schwitzt stillvergnügt vor sich hin. Das Ziel aber lohnt sich und Jane Orr, die dort Führungen macht, nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie hat ihre ganz eigene Meinung zur Geschichte der Stadt. Zunächst aber mal der Kurzüberblick.
1718.
New Orleans wird vom Franzosen Jean-Baptiste Lemoine de Bienville gegründet und zu Ehren von Philipp II. Herzog von Orléans La Nouvelle Orléans genannt.
1722.
Die Stadt wird zur Hauptstadt von Louisiana.
1762.
Die Kolonie geht im Rahmen eines geheimen Abkommens an Spanien.
1795.
Spanien gewährt den Vereinigten Staaten das Recht auf Niederlassung und erlaubt den Amerikanern, den Hafen der Stadt zu benutzen.
1800.
Napoleon Bonaparte zwingt Spanien mit mehr oder weniger diplomatischen Mitteln Stadt und Louisiana an Frankreich zurückzugeben.
1803.
Napoleon verkauft die Kolonie Louisiana für 15 Millionen US-Dollar an die Vereinigten Staaten. New Orleans hat zu dieser Zeit etwa 10.000 Einwohner und wird am 20. Dezember 1803 den Vereinigten Staaten übergeben. Eine Multikulti-Gesellschaft mit katholisch-französischen, kreolisch-spanisch-karibischen und einigen englischen Einflüssen. Das bedeutet genau genommen die Zweiteilung der Bevölkerung. Da war ein lebenslustiges Völkchen und dann kamen die Amerikaner aus dem Norden und begannen Geschäfte zu machen. Jane Orr merkt fast nebenbei im vornehmen Garden District an.
That old Creole, it's Voodoo.
Das ganze Kreolische, Voodoo, Mardi Gras, den ganzen mystisch-katholischen Kram, das ist da alles im Zentrum. Hier seid ihr in Downton Abbey, angelsächsisch-protestantische Bananenrepublik.
Banana Republic.
Hier wurde Geld gemacht. New Orleans war zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht umsonst der größte Markt für Bananen, Baumwolle und Sklaven. Diese Verbindung fügt sich wunderbar ein in den Erfolg der weißen Amerikaner und erklärt auch, warum New Orleans während des Bürgerkriegs schnell vom Norden eingenommen wurde. Kein einziger Schuss fiel und die besseren Herrschaften trotzdem ihr Ding weitermachten. Geld regiert die Welt. Trotzdem sei es ein Wunder, dass die Stadt überhaupt entstanden sei. Diesen Wahnsinn habe man den Franzosen zu verdanken.
Die indianischen Stämme erzählten 1718 vom großen Fluss mit indianischem Namen. Mississippi steht in ihrer Sprache für Großvater Wasser. Missi gleich Großvater, Epi gleich Wasser. Sie kamen den Fluss herunter und konnten nicht verstehen, dass genau dort, wo das French Quarter ist, eine Ansiedlung entstehen sollte. Sie sagten Jean-Baptiste Lemoine, wir leben hier seit 12.000 Jahren. Und wir würden keinen Ort bauen auf einem 50 cm tiefen Sumpf aus stinkendem Wasser. Und heute, 300 Jahre später, befinden wir uns in einer Stadt mit dem höchsten Deichsystem der Welt.
Ein Risiko, das auch immer wieder zuschlagen kann. Siehe Hurricane Katrina im Jahr 2005. Wird nie wieder vorkommen, sagen Fachleute, heute. Man wird sehen, ob es stimmt, denn New Orleans liegt nach wie vor unterhalb des Meeresspiegels und trocken bleibt die Stadt nur durch ein ausgeklügeltes Pumpensystem. Sowohl der Mississippi als auch der hinter der Stadt liegende Lake Pontchartrain fließen nur dank der hohen Deiche nicht in die Stadt. Das einstmals stinkende Wasser jedenfalls führte in den frühen Jahren auch immer wieder zu schlimmen Krankheiten.
Gelbfieber kam zum ersten Mal im frühen 18. Jahrhundert, eingeschleppt durch einen Matrosen. Die Ursulinenschwestern pflegten ihn bis zum Tod. Ein paar hundert Menschen hatten sich angesteckt und starben ebenfalls. Es gab immer wieder Infektionen. 1853 kam es zu einer Epidemie, die kostete 11.000 Menschen das Leben. Diese Menschen hier verloren alle drei Kinder im Alter unter 5 innerhalb von 36 Stunden. Ja, auch hier im Garden District gab es Tote. Die Leute blieben wegen ihrer Betriebe und der wirtschaftlichen Entwicklung, die gerade durch die Decke schoss.
Helen schließt ab mit einem Blick auf die Lebensbedingungen, die sich in alten Häusern bis heute ähneln.
This is a very exhausting place to keep up. Auch heute noch erschöpft einen das Klima hier. Die Feuchtigkeit macht alles kaputt. In den alten Häusern brennt sogar im Sommer das Kaminfeuer gegen die Feuchtigkeit. Nicht die Hitze zerstört, es ist diese verdammte Feuchtigkeit. Kleider, Häuser, schlicht alles.
Und das ist ein Faktor, der auch die reichen Bewohner des Garden Districts trifft. Nur haben sie mehr Geld, ihren Besitz zu erhalten. Schön ist das Viertel trotzdem und von Oktober bis Mai mag das Leben auch in den prächtigen Gärten sehr angenehm sein. Immerhin Garden District. Das muss man gesehen haben, auch wenn es hier nichts wirklich Musikalisches gibt. Schweißgebadet kehrt man an die Straßenbahnhaltestelle zurück, so wie überall in New Orleans. Zum Abschluss will ich noch einen Tipp in Sachen gediegener Jazz jenseits der großen Party in Erfahrung bringen. Am Ende des French Quarter, genau an der Kreuzung Esplanade-Decatur Street, geht es ins untere Ende der Frenchman Street. Auf drei wunderbare Blocks verteilt gibt es lokale Musikclubs und es geht etwas ruhiger zu. Mein Ausflug endet im Snug Harbor, einem der vielen Jazzlokale. Devel Crawford & Company spielen gewissermaßen Nola Musikheilige.
Somebody squeeze you. Somebody that needs you. And somebody loves you. Hey, oh, hey, oh, hey.
Damit keine Missverständnisse entstehen über den Geheimtipp-Status, ist Frenchman Street längst hinaus. Angenehmer als Bourbon Street ist es jedoch immer noch. Jazz und New Orleans. Die Geschichte dieser Musik folgt dem Podcast Nummer 2 meines Roadtrips durch den Süden. Erscheint noch diese Woche hier im Deutschen Reiseradio. Und ab Ausgabe 3 erfahren wir im wahrsten Sinn des Wortes Blues und Rock'n'Roll und Soul und noch viel, viel mehr. Die Reise hat ja gerade erst begonnen.